Hi, ich bin Lukas von Devil May Care und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo, hier ist Pia. Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de. Und wir haben so eine kleine Premiere, nämlich sonst sitze ich immer vor meinem Computer und jetzt sitzen wir im Tourbus von Devil May Care und ich sitze hier mit Lukas. Hallo Lukas.
Hallo Pia.
Stell dich und deine Band doch bitte mal kurz vor.
Ja, wir sind Devil May Care, eine Post-Hardcore-Band aus dem wunderschönen Würzburg in Bayern.
Und ihr habt heute in Norden, im hohen Norden dann für euch gespielt.
Im hohen Norden für uns in Hannover. Genau, wir sind hier gerade auf der Tour von Lacrimas Profundere als Support mit dabei und heute ist der letzte Abend von drei wunderschönen Abenden.
Mhm. Sehr schön. Du hast eben schon mal kurz gesagt, es war eine tolle Atmosphäre für euch und ich habe letztens mit einer Band auch gesprochen, die gesagt hat, das Publikum ist viel enthusiastischer, seit Covid vorbei ist und die ganzen Konzerte wieder so sind, wie sie eben vorher waren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass aber auch die Bands mehr Power geben, weil sie eben auch das wieder mehr wertschätzen können, auf der Bühne zu stehen. Siehst du das auch so?
Das ist auf jeden Fall so. Da ist sicherlich viel aufgestaute Energie auch dabei. Also wir alle waren jetzt während den 2-3 Jahren Stillstand auch so ein bisschen zu Hause gesessen. Da kickt dann das Tourtief oder das Tief der nicht vorhandenen Tour. Und ich glaube schon, dass alle wahnsinnig, wahnsinnig dankbar sind, dass es jetzt endlich wieder losgehen kann, dass Konzerte wie früher stattfinden können. Viele brauchen auch noch nach wie vor, um sich davon zu erholen. Vielen Clubs geht es nach wie vor nicht gut, weil einfach viele Gelder oder Einnahmen weggefallen sind in der Zeit. Und ich glaube, da haben einige auch noch nach wie vor damit zu kämpfen. Also die Nachwirkungen sind auch noch zu spüren. Aber auch parallel dazu ist die Erleichterung bei den Leuten, bei den Konzertbesuchern wieder groß, endlich wieder auf Konzerte gehen zu können.
Umso besser, dass heute ausverkauft war. Man hört ja immer von Touren, die abgespeckt, abgesagt, was weiß ich, werden.
Ja, die Tour war ziemlich, ziemlich gut besucht jetzt. Also heute Abend war ausverkauft, sagst du. Das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gewusst. Aber ja, war super, war wahnsinnig gut besucht, war eine tolle Stimmung, ganz, ganz liebe neue Menschen kennengelernt und waren drei wunderschöne Abende.
Neu sind auch zwei Songs, die ihr gespielt habt, Karma und Chakra. Wie sind die angekommen?
Ich war noch sehr darauf konzentriert, wie die bei uns auch ankommen. Nein, wir kriegen sehr, sehr viel positives Feedback zu den neuen Songs, weil wir auch etwas mehr Wert oder Fokus auf die Message legen. Das heißt, wir tragen das auch etwas mehr nach außen, um was es in den neuen Songs geht. Karma ist eher wieder Devil May Care typischer Inhalt. Also es geht viel um der Mensch und wie er mit seiner Umwelt umgeht und wie die Natur vielleicht auch mit uns umgeht, wenn wir nicht aufpassen. Bei Chakra ist es so, dass wir eine Death-Performance mit einem Video rausgebracht haben. Das heißt, wir haben den Song zunächst ohne Ton released. Und da haben wir sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, weil Inklusion ein Riesenthema ist. Und uns haben auch echt viele Leute danach geschrieben, nach den Konzerten oder nachdem der Song rausgekommen ist, dass sie sich total abgeholt fühlen und total berührt waren davon, dass man versucht hat, und wir werden das niemals nachvollziehen können, wir werden niemals die Menschen, bei denen alle Sinne immer richtig funktionieren, werden niemals nachvollziehen können, wie es solchen Menschen geht, die vielleicht mit Einschränkungen zu leben haben und welche Hürden da eigentlich im Alltag zu nehmen sind. Und das haben wir versucht, so ein bisschen dem normalen Zuhörer dieses Gefühl zu vermitteln, wie es dann ist, wenn man einen Song dann nicht hören kann. Und das war sehr, sehr spannend, eben ein Musikvideo zu machen ohne Ton.
Mhm. Ich fand es auch sehr beeindruckend. Vor allem, ihr habt ja nicht nur das Video an sich ohne Ton gehabt, sondern die Gebärdensprachen direkt daneben. Also man hat ja dann auch gemerkt, ich muss mich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ich will ja das Video sehen, ich will aber auch den Text mitkriegen. Also ne, ich verstehe natürlich nicht, was sie da für Gesten macht, aber trotzdem hat man so ein bisschen Eindruck, dass man da doch sich mehr konzentrieren muss auf mehrere Sachen.
Wir mussten uns da ja auch selbst reinversetzen. Also das Video ist so in ein paar Etappen entstanden. Wir haben erst gesagt, okay, wir würden gerne eine Death-Performance machen und eben ein Video ohne Ton. Und dann ist uns aufgefallen, es ist wirklich schwierig, es zu visualisieren, als wir das erste Mal gesehen haben ohne Ton. Und deswegen haben wir noch so einen kleinen Audio-Equalizer dann mit eingebaut, weil wir irgendwie versucht haben, so nah wie möglich an das Ergebnis zu kommen, eine Empfindung für den Song zu kriegen, ohne den Ton dabei zu haben. Ob uns das gelungen ist, ich weiß es nicht, aber es war sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen und da einfach mal eine andere Sichtweise einzunehmen.
Ja. Es gibt irgendeinen Musiker, der schon ewig alt ist, der hat mal ein Konzert für Gehörlose gegeben. Das fand ich auch ganz spannend. Der hat irgendwie mit Vibrationen dann ganz viel gearbeitet. Also auch eine ganz interessante Sache.
Ja, hatten wir auch drüber nachgedacht. Wir wussten nicht so richtig, wie man es dann macht, um die Impulse zu setzen. Wir haben uns dann eben auf die Optik fokussiert und haben versucht, es optisch eben so rüberzubringen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, von was der Song handelt. Die Cindy Klink, die die Performance auch gemacht hat, die macht es sehr, sehr gut, weil die eben nicht nur in Gebärdensprache den Text übersetzt, sondern eben auch Emotionen widerspiegelt in Mimik und Gestik. Und das macht die wahnsinnig gut. Und in Verbindung mit dem Ganzen kriegt man so ein bisschen ein Gefühl, wie der Song denn dann gehen könnte. Und eine Woche später kam er dann auch als Tonspur raus.
Genau. Da konnte man dann auch den Song genießen. Und der Song ist auch auf eurer neuen EP. Die kommt Anfang Dezember, glaube ich.
Genau, am 8. Dezember ist Release-Datum.
Für Mandala.
Für Mandala, die neue EP, genau.
Die Idee dahinter, Mandala, Chakra, Karma, das sind ja alles so, ich sage jetzt mal, spirituelle Wörter, die auch irgendwo zusammenpassen.
Genau, das hat sich ergeben, und zwar unsere neuen Songs leben alle mit zwei Titeln. Das heißt, es gibt einmal den Titel, der oft auch in der Hook präsentiert wird. Das heißt, das ist oft auch sehr plakativ, dass man auch die Songs unterscheiden kann. So hießen die am Anfang, so hießen die auch zu großen Teilen, hießen schon die Demos so. Als die ersten Texte geschrieben waren, war schon klar, der Song heißt How Long und der Song heißt As Long As I'm Breathing. Und dann sind wir so ein bisschen...
Moment, ich muss da kurz einhaken, weil ich das so lustig finde. Ist das eine Antwort auf die Frage? Also Karma stellt eine Frage, Chakra gibt die Antwort.
Oh, spannend. Also die Songs stehen auf jeden Fall alle immer in einer Wechselwirkung zueinander. Also wir bewegen uns immer in einem bestimmten Themenbereich. Und wo der eine Song aufhört, fängt vielleicht auch der andere an. Es werden nicht immer Antworten gegeben. Wir werfen auch einfach viele Fragen auf, weil wir in einer Zeit leben, die viele Fragen aufwirft. Und die Fragen stellen wir uns und dem Zuhörer auch. Also ob wir immer die passende Antwort liefern können, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir versuchen es selbst so zu leben.
Aber es sind keine Zwillingssongs sozusagen.
Es sind keine Zwillingssongs, aber es sind auch Songs enthalten, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, die noch rauskommen werden, dann spätestens mit der EP selbst, die schon auch in einem Bezug zueinander stehen oder zumindest stehen könnten, wenn man das so will. Es ist halt alles aus einem Guss entstanden und so kamen dann auch diese Themen. Also Karma war zum Beispiel der erste Song, wo wir gesagt haben, den würden wir gerne Karma nennen. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Wir haben dann wahnsinnig viel dabei gefühlt mit den Songtiteln aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus. Und haben dabei einfach was gefühlt und haben gesagt, okay, aber dann nennen wir alle Songs so. Dann kriegen alle Songs einfach zwei Titel. Und es ist einfach auf so einer emotionalen Basis entstanden dann das Ganze. Mandala, das kann ich ja vielleicht auch mal noch ganz kurz aufklären, das ist dann das Gesamtkonstrukt und damit ging eigentlich alles los mit diesem Begriff auch. Mandala stellt symbolisch auf dem Cover und auch in geschriebener Form dar unser anthropozentrisches Denken, also der Mensch als Mittelpunkt der Welt. Und soll die Frage aufwerfen, ob das richtig ist, ob der Mensch wirklich der Mittelpunkt der Welt ist oder vielleicht wieder lernen muss, ein Teil des Kreislaufs zu sein. Wir haben uns da in der Natur und auf der Welt so einen eigenen kleinen Kosmos aufgebaut, der viel durch Leistung und Geld dirigiert wird. Und das System ist zerbrechlich auf jeden Fall. Also man merkt sehr, sehr schnell, wir hatten jetzt in den letzten Jahren so ein paar Umweltkatastrophen und Geschichten und da merkt man dann schnell, wie unsere aufgebaute heile Welt auch mal bröckeln kann, weil wir einfach nicht, wir sind nicht der Chef, wir machen nicht die Ansage, sondern das macht immer noch der Planet und die Natur und da wäre es schön, wenn wir da lernen, wieder so ein bisschen uns als Teil der Welt zu verstehen und nicht als das Zentrum des Universums, was wir uns so aufgebaut haben. So ist die ganze Idee entstanden, deswegen Mandala, eben der Mensch als Mittelpunkt und ob das noch so sein muss.
Wir wollen heute auch ein bisschen sprechen über das Thema Aktivismus. Und du bist kurz bevor ihr diese Shows gespielt habt, wiedergekommen von einer ganz besonderen Reise.
Genau, ich war zum wiederholten Mal Gast auf der Baltic Sea-Kampagne von der Naturschutzorganisation Sea Shepherd, die sich schon seit vielen Jahrzehnten einsetzt für den Kampf gegen illegalen Walfang in der Anfangszeit, mittlerweile gegen illegale Fischerei. Und sich einfach so ein bisschen dem Themengebiet Meer widmet. weil auf dem Meer wahnsinnig viel passiert, das uns verschlossen bleibt oder wo wir nicht, was wir nicht sehen, weil das Meer einfach so groß ist und dort alles passiert von illegaler Fischerei und da ein Ökosystem eigentlich vorhanden ist, von dem wir wahnsinnig abhängig sind und wo wir alles dafür tun, das zu zerstören in den nächsten 20, 30 Jahren. Und ich fürchte ehrlich gesagt, vielleicht dauert es gar nicht mehr so lang.
Was genau hast du da gemacht?
Ich war Crewmitglied auf dem neuen Schiff von Sea Shepherd, auf der Triton. Es geht bei der Baltic Sea Kampagne in der Ostsee darum, alte Geisternetze zu bergen, die auf dem Grund des Meeres liegen, weil man immer denkt, der große Teil unseres Mülls, der im Meer landet, besteht aus Plastikbechern, Plastikstrohhalmen, Tellern. Das ist immer das, was man so sieht, und Zahnpastatuben und Zahnbürsten. Aber die Wahrheit ist, dass ein wahnsinnig großer Teil verloren gegangene oder zurückgelassene Fischereiausrüstung ist. Und deswegen sind gerade Geisternetze eine wahnsinnig große Bedrohung für die Meere, gerade jetzt in dem speziellen Fall für die Ostsee. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine Falle, die eigentlich dazu dient, um Fische in großer Menge zu fangen. Und wenn die abreißt und dort zurückgelassen wird, dann hört die nicht auf zu töten. Das ist das große Problem. Das heißt, die liegen am Meeresgrund, da verfangen sich Fische drin und töten weiter über, im schlimmsten Fall, Jahrhunderte, weil Plastiknetze, wir wissen alle, wie lange es dauert, bis Plastik abgebaut ist, zu lang, länger als wir Zeit haben. Und deswegen müssen die da raus.
Sind die nicht auch ein Problem für die Beschaffenheit des Meeresbodens? Dass sie da irgendwas wegreißen? Das hört man immer so von Gegenden, wo es Korallen gibt, dass sie da auch viel einfach zerstören.
Genau, bei Grundschleppnetzen ist das so, also Netze, die über den Meeresgrund gezogen werden, die richten natürlich einen wahnsinnig großen Schaden auch am Meeresboden an. Ansonsten ist es eben so, dass gerade an Wracks, wo die sich eben verfangen, wo die abreißen, oft auch Brutstätten für Fische, für Dorsche sind. Dorsch ist hochgradig bedroht in der Ostsee, darf auch nicht mehr gefischt werden. Und gerade da ist es umso beschissener, wenn genau da an diesen Brutstätten dann auch noch Netze hängen.
Was war deine Aufgabe auf dem Schiff und was hast du für Fähigkeiten, die du da mit einbringen kannst?
Ich habe die entsprechenden Scheine, um die Schiffe und Schlauchboote fahren zu dürfen. Das heißt, ich hatte im Wechsel immer mal Dienst auf dem neuen großen Schiff, mich damit ein bisschen vertraut zu machen. Aber auch, weil wir mit Tauchern unterwegs waren. Und dann hatte ich immer die Aufgabe, mit unseren Schlauchbooten die Taucher abzusichern und da einfach da zu sein, falls die ein Problem haben, dann einfach Hilfe auch vor Ort leisten zu können. Und auch natürlich zu gucken, dass andere Schiffe dann dem Einsatzgebiet nicht zu nahe kommen. Also einfach so ein bisschen Absicherung der Taucher und so ein bisschen die erste Instanz, wenn es mal zu einem Unfall kommen sollte, dass es nicht passiert, weil natürlich Sicherheit da auch an erster Stelle steht. Aber man tut alles dafür, um das alles abzusichern.
Ist ja wahrscheinlich auch wichtig auf so einem, in so einem Einsatz, wenn man auch wirklich tief gehen muss, um diese Netze zu finden.
Ja, auf jeden Fall. Und man ist ja dort, man ist eine Gruppe von Wildfremden, die sich sehr, sehr schnell anfreunden, weil man eben an einem Strang zieht. Und dann gibt man natürlich aufeinander Acht und dann ist einem das auch echt ein persönliches Anliegen, zu gucken, dass es jedem gut geht und dass jeder wieder sicher nach Hause kommt. Da wird alles dafür getan. Aber die Arbeit dort in der Ostsee läuft wahnsinnig erfolgreich und es kann wirklich tonnenweise altes Geisternetz geborgen werden.
Was passiert danach damit?
Viele, also von diesen Plastiknetzen kennt man bestimmt, die landen oft auch bei Bracenet, also es gibt eine Kooperation mit Bracenet, die werden dann weiterverarbeitet zu diesen Armbändern. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, das ist eine coole Verwendung dafür und die restlichen werden dann, ja, müssen entsorgt werden. Da arbeiten immer die örtlichen Wertstoffhöfe eigentlich ganz gut mit, die finden das immer super und geben dann auch die Möglichkeit, dass man das kostenfrei entsorgen kann.
Ich wollte gerade sagen, es würde mich wundern, wenn, also müsste ja jeder mit 10 Armbändern rumlaufen, wenn man die alle verwerten könnte.
Ja, das ist richtig. Bracenet kriegt wirklich wahnsinnig viele Armbänder von uns. Also ja, mehrere Tonnen Geisternetz, da kann man schon einige Armbänder draus machen auf jeden Fall.
Wie lange wart ihr jetzt auf dem Schiff an sich?
Ich selbst war jetzt für 3 Wochen vor Ort. Insgesamt läuft die Kampagne eigentlich über die ganzen Sommermonate. Das heißt, 4, 5, 6 Monate lang sind da die Leute im Einsatz. Eben die Crew wechselt immer so im 3-4-Wochen-Rhythmus. Manche kamen auch und sind nie wieder gegangen. denen hat es da so gut gefallen. Also es gibt auch ein paar, die wirklich dann die ganze Zeit vor Ort sind. Das kann ich mir leider in meinem Job nicht leisten und mit Band noch nebenbei. Dann wird es ein bisschen schwierig, aber die Zeit oder die 3 Wochen, die habe ich jetzt sehr, sehr gern dafür eingebracht.
Aber ihr habt dann nicht auf dem Schiff geschlafen, sondern ihr seid dann morgens rausgefahren?
Ein Großteil der Crew hat auf dem Schiff geschlafen. Manche waren auch, es gibt auch ein Landteam zum Beispiel, die sich dann so ein bisschen um die Versorgungslinie kümmern. Schiff muss auch betankt werden, es müssen Vorräte eingekauft werden. Das Ganze auch immer in Verbindung mit Beach Cleanups, also das heißt Uferreinigungsaktionen dann oben an der Ostsee, an den Ostseestränden. Und insofern gibt es da verschiedene Teams, die zusammenarbeiten. Das Schiffsteam hat in großen Teilen auf dem Schiff selbst auch geschlafen, aber jetzt nicht über Nacht irgendwie draußen gewesen. Also es sind Tageseinsätze, sehr, sehr lange Tageseinsätze, also von früh um 8 bis, ja, wenn ein Geisternetz raus muss, dann muss es heute noch raus und dann kommt man halt auch erstmal nach Einbruch der Dunkelheit zurück.
Wie ist die Erfolgsquote? Findet man immer 1, findet man immer 10? Wie ist das?
Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass, naja, im Schnitt an jedem zweiten Wrack, das man anfährt, irgendwo ein Geisternetz hängt und dann auch tatsächlich nicht ein paar Fetzen, sondern ein ganzes, komplettes Grundschleppnetz oder ein Stellnetz, das da im schlimmsten Fall echt schon seit 50 Jahren oder so liegt. Also die erschreckend, ich hätte mich eigentlich gefreut, ich war ein bisschen entsetzt, wie viel man gefunden hat. Es ist Wahnsinn und man kann sich nur ausmalen, wie viel da noch unten liegt und wie lange das noch dauert, das alles nach oben zu holen.
Wer jetzt sagt, das klingt spannend, das würde ich auch gerne mal machen, wie kommt man da in Kontakt und brauchen die oder kann das jeder machen oder braucht man da spezielle Skills für?
Auf dem Schiff braucht man schon spezielle Skills, allerdings einen Teil dazu beizutragen, das geht immer. Sea Shepherd richtet eigentlich das ganze Jahr über in ganz Deutschland auch immer wieder, also Sea Shepherd Deutschland richtet in Deutschland auch immer wieder Beach Cleanups aus. So bin ich damals dazu gekommen. Also da, wenn ihr mal was mitkriegt in eurer Stadt, dass Sea Shepherd eben zur Uferreinigung aufruft, dann gerne einfach mal vorbeischauen, mit den Leuten ein bisschen quatschen und wenn man Bock hat, sich dann noch mehr einzubringen, dann gerne auch da mal Interesse bekunden und auf Dauer klappt es dann hoffentlich auch, dann kann man mal ein bisschen Festivalarbeit leisten, ein bisschen Standarbeit, Aufklärungsarbeit leisten. Für die Kampagne selbst sind im Landteam keine besonderen Skills erforderlich. Jetzt mittlerweile auf dem Schiff, es ist schon eine anspruchsvolle Arbeit geworden, deswegen sind die Anforderungen gerade an die Taucher, ans technische Tauchen, an die Leute, die auf dem Schiff arbeiten, also sich mit den entsprechenden Scheinen auch auszurüsten, dass man die Schlauchboote fahren kann, ist natürlich super, dann klappt es auch schneller mit einer Bewerbung. Aber da auch einfach mal die Socials von Sea Shepherd im Auge behalten, die rufen immer mal dazu auf, falls es irgendwo Engpässe gibt und falls man sich irgendwo bewerben möchte.
Super. Und ihr habt selbst als Band auch mal so ein Beach Cleanup organisiert in mehreren Städten vor 2 Jahren, glaube ich.
Genau, wir haben angefangen in Würzburg. In Würzburg haben wir es 2-3 Mal gemacht. So hat es angefangen. Und irgendwann hatten wir die verrückte Idee, Mensch, lass doch mal auf der Tour in jeder Stadt, in der wir spielen, einen Beach Cleanup mittags organisieren. Mit den entsprechenden NGOs auch vor Ort oder Vereinen vor Ort, die sich für das Thema stark machen. Da gab es zum Beispiel die Krake in Köln, wo es mittags einen Beach Cleanup gab. In Hamburg war es mit Sea Shepherd selbst und in Hannover war es mit Cleanup Hannover. Das ging, weil es 3 Tage waren, es war aber auch echt hart. Also wir mussten teilweise früh um 6 wieder weiterfahren, weil mittags um 12 war Treffpunkt am Ufer. Wir können es leider nicht immer machen, aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir konnten da einige dazu bringen, jetzt längerfristig auch aktiv zu sein.
Was würdest du sagen, wie hoch ist der Anteil von deinem Aktivismus an deiner Identität, an dem, wie du dich selbst siehst?
Ah, wahnsinnig groß. Also seit ich Volunteer bei Sea Shepherd wurde, hat das schon auch mein Leben ein bisschen mitbestimmt natürlich. Klar, die Hälfte des Jahresurlaubs ist für eine Sea Shepherd-Kampagne, geht dann drauf. Macht man gern, aber man plant das auch ein. Das ist halt dann mal ein Urlaub oder ein Ausflug weniger, der vielleicht noch im Jahr drin ist. Und auch mit den ganzen Befähigungen, die ich mir da geholt habe, ist ja auch nicht mal so nebenbei gemacht, sondern ist ja auch mal viele Wochen und Monate da investieren, um sich dann die Scheine zu beschaffen, um dann die Boote fahren zu dürfen, die Schiffe fahren zu dürfen. Gibt es verschiedene Scheine für Binnengewässer, für Seegewässer. Dann gibt es noch einen Funkschein, um Hilfe rufen zu können. Also es waren dann, in meinem Fall waren es 3 verschiedene Scheine, die ich da noch gemacht habe. Und natürlich hat es auch mein ganzes Konsumverhalten verändert. Also seit ich mich dafür interessiere, habe ich ernährungstechnisch ein bisschen umgestellt. Also
kein Fisch mehr wahrscheinlich?
Fisch war tatsächlich das Erste, habe ich früher sehr, sehr gern gegessen und dann über Nacht habe ich tatsächlich komplett umgeschalten und habe gesagt, jetzt gibt es kein Fleisch mehr. Und das mache ich jetzt erfolgreich seit 8 Jahren und mir geht's gut und ich bin gesund. Also das kann man ohne Probleme kann man das überleben.
Auf jeden Fall. Ich finde immer, wenn es um gerade Veganismus geht, denken viele, man muss da so dogmatisch reingehen, man kann es entweder 100% machen oder gar nicht. Ich finde, wer was verändern möchte, kann auch sagen, ich lasse jetzt erstmal die Wurst morgens beim Frühstück weg, und man wird dann recht schnell merken, wie einfach das tatsächlich ist, weil man schnell Alternativen findet und jedes bisschen hilft, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch. Wenn mir damals jemand das Messer auf die Brust gesetzt hätte und hätte gesagt, du musst jetzt und anders geht's nicht, hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen auf Abwehrhaltung geschalten. Das war dann, in dem Fall war es meine eigene Entscheidung. Das ging dann auch sehr schnell. Aber bewusst zu leben, das Ganze zu überdenken, ist auf jeden Fall der erste Schritt. Aber es geht wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es gibt immer noch leckere Sachen zu essen. Die Freundin macht gern mal Spaghetti Bolognese vegan. Die besten, die ich kenne. Insofern geht es sehr, sehr gut.
Würdest du sagen, dass du damit auch ein bisschen deine Bestimmung gefunden hast?
Zum Teil auf jeden Fall. Also ich möchte das weiterhin machen, ich will mich weiterhin dafür einsetzen, und ich habe mir eigentlich zum Ziel gesetzt, dass man den eigenen Abdruck, den man so hinterlässt in der Welt, dass man den so einigermaßen wieder gut macht und im besten Fall mit einem Plus aus der Sache rausgeht. Das ist schwer, aber da möchte ich eben nicht untätig sein, und ich mache mir ja auch Sorgen, wie das Ganze weitergeht, und ich möchte nicht in einer Welt leben. Das ist ja immer das, was man so ein bisschen vergisst, wenn man sagt, das geht vielleicht alles zu schnell und das hat doch noch Zeit, es hat vielleicht nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, dass wir Gefahr laufen, die Auswirkungen dessen selbst noch zu spüren. Und das hat sich, glaube ich, geändert. Das war sonst eher ein Denken, ja, das betrifft vielleicht dann mich nicht mehr, das betrifft andere Generationen. Ich glaube, es wird mich noch betreffen, und davor habe ich Angst, und da würde ich gerne mit allem, was ich kann, dagegen arbeiten.
Ich finde es auch so spannend, gerade wenn du sagst, frühere Generationen denken vielleicht, mich betrifft es nicht, und vielleicht ist es da auch so. Die sagen aber ihren Kindern ständig, mach was für deine Zukunft, denk daran und so weiter. Und warum machen sie es dann selbst nicht, frage ich mich dann immer. Also ich will doch auch für nachfolgende Generationen, selbst wenn es mich selbst nicht betrifft, eine lebenswerte Umgebung haben.
Ja, das wäre ideal, aber ist wahrscheinlich auch eines der Probleme von uns Menschen, dass wir da vielleicht zu kurzsichtig denken und generell ein bisschen diese Nach-mir-die-Sintflut-Einstellung haben. Als habe ich perfekt die Brücke geschlagen, Nach-mir-die-Sintflut, Devil May Care, so kam es dann zu dem Bandnamen. aber ja, genau, also ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, dass man da nicht weit genug einfach denkt oder vielleicht zu ich-bezogen denkt.
Bleiben wir bei dem Brückenschlag zur Band. Welche Wechselwirkung gibt es zwischen der Band und was du jetzt für Sea Shepherd machst, oder generell, was machen die anderen Bandmitglieder? Die haben ja sicherlich bei den Beach Cleanups mitgemacht. Sind die auch bei Sea Shepherd aktiv? Sind die woanders aktiv? Wie ist das?
Die anderen Jungs sind jetzt nicht speziell in irgendwelchen NGOs aktiv. Das habe ich so ein bisschen mit reingebracht, den Einsatz dafür. Aber dadurch ist natürlich auch ein bisschen das Bewusstsein dafür aufgekommen. Und unser Tech-Rider bzw. unser Catering-Rider sagt auch jetzt bis heute, wir hätten gerne veganes Essen auf der Tour. Also da hat sich jeder angefangen, auch mehr Gedanken zu machen und bewusster zu leben. Und zumindest das mit dem vegetarischen Essen klappt auf jeden Fall super. Und da hat auf jeden Fall auch ein Wandel stattgefunden. Also insofern ist da auf jeden Fall auch eine Wechselwirkung zu spüren. Und ich sag mal, gerade NGO-Arbeit lässt sich auch super mit dem Musikmachen verbinden. Die Szene ist sowieso eine. Es ist ganz, ganz tief verwurzelt in der Szene von den Leuten, die unsere Musik hören. Wissen die meisten, was Sea Shepherd ist. Und sind alles Menschen, die, glaube ich, stark genau über diese Themen auch nachdenken. Insofern lässt sich Band und Aktivismus in dem Fall da super verbinden, inhaltlich.
Mhm. Und ihr habt mit Into the Abyss, glaube ich, auch ein, zumindest das Video hatte, war mit Sea Shepherd zusammen.
Genau, da hat uns Sea Shepherd ein paar Aufnahmen zur Verfügung gestellt, um die Arbeit da ein bisschen zu zeigen und die Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre. Divine Tragedy hat das Thema immer wieder angekratzt, und insofern ist es dann auch zu diesem Video gekommen.
Für die, die euch jetzt nicht kennen, Divine Tragedy ist das aktuelle Album noch?
Das aktuelle Album noch, genau, und wird dann abgelöst von einem Werk, auf das wir jetzt wahnsinnig stolz sind und wo wir uns wirklich wahnsinnig drauf freuen. Wir können es gar nicht mehr abwarten. Wir kannten natürlich jetzt die Songs schon seit knapp einem halben Jahr, sind die jetzt komplett fertig gewesen im Studio, und dann scharrt man wirklich mit den Hufen, weil man will damit raus, man will das dann zeigen, man will damit endlich rausgehen. Und jetzt letzte Woche durften wir ja die EP ankündigen für Dezember, und jetzt haben wir richtig, richtig Bock da auch. Wir spielen am 21. Dezember ja eine EP-Release-Show in der Posthalle bei uns in Würzburg wieder, Und jetzt sind wir richtig heiß drauf, dass es die Platte dann auch gibt und dass alle Songs rauskommen. Es wird auch noch den ein oder anderen Song als Single geben. Also das ist noch nicht fertig. Zwei Songs waren uns da nicht genug. Und insgesamt wird es dann 6 Songs geben, auf die wir wahnsinnig stolz sind und wir wirklich der Meinung sind, als Band ist das der Status quo, der aktuelle Stand, auf dem wir sind und dass es die besten Songs sind, die wir bisher geschrieben haben. Da sind wir wirklich sehr, sehr froh drüber.
Ich fand sie auch recht anders. Also Divine Tragedy wirkte für mich noch ein bisschen punkiger und jetzt wirkt es auf mich aufgeräumter.
Das ist super witzig, weil wir denken mittlerweile auch so. Wir denken auch, Divine Tragedy, so punkig war es dann nicht mehr. Aber als Divine Tragedy entstanden ist, das fühlt sich immer ganz anders an, dann mit einem gewissen Abstand, mit einem gewissen Rückblick. Deswegen, das ist immer super spannend in der Wahrnehmung, wie man selbst seine Musik wahrnimmt, wie man sie ein Jahr später wahrnimmt und dann auch, wenn das Nachfolgewerk erscheint. Wir sind aber ganz bewusst mit dem Gedanken rangegangen, die neuen Songs ein bisschen anders zu gestalten. Das heißt, wir wollten ein bisschen experimentieren. Wir wollten weniger Generik, weniger das Devil May Care Muster in den Songs haben, sondern wir sind ganz bewusst dann zum Produzenten gegangen, zum Flo Novak übrigens, der auch das Echoes Album, das war das zweite, mit uns produziert hat und haben gesagt, so, wir wollen jetzt ein bisschen Kunst machen, wir wollen rumspinnen, wir wollen experimentieren und das ist dann dabei rausgekommen. Und wir wollten vor allem so ein bisschen weg von diesem Metalcore Sound, der jetzt die Soundlandschaft einfach auch viele Jahre geprägt hat. Wir wollten es wieder, also wortwörtlich haben wir zu ihm gesagt, wir wollen es echter, roher und dreckiger. Und ich glaube eigentlich, das ist uns ganz gut gelungen. Und deswegen unterscheiden sich die Songs jetzt auch sehr stark von dem, was wir bisher gemacht haben.
Wie wichtig ist es dir denn auch, über deine Musik zu kommunizieren?
Ich finde, das ist das Wichtigste. Ich wüsste gar nicht, wie ich Songs schreiben soll, wenn ich nicht ein Thema hätte, über das ich jetzt referieren könnte. Deswegen war von Anfang an, waren uns Inhalte einfach super wichtig. Wir wollten was transportieren, hinter dem wir stehen. Und das prägt bis heute jeden einzelnen Song von uns. Also jeder einzelne Song transportiert eine Message, einen Gedanken, den wir da durchdenken, Fragen, die wir aufwerfen. Manchmal haben wir Antworten gefunden, wo wir vorhin schon drüber gesprochen hatten. Aber das ist tatsächlich für mich das Wichtigste. Ich bin ja auch bei uns so ein bisschen verantwortlich für die Texte. Und das kann ich halt super kombinieren. Also da kann ich super die Brücke schlagen zwischen Aktivismus, meinen Gedanken zu Mensch und Umwelt. Und ja, das macht, glaube ich, auch Devil May Care bis heute so ein bisschen aus.
Findest du, dass das mehr Bands nutzen sollten, dass sie eben auch die Audience haben, dass ihnen die Leute zuhören, gerade wenn sie auf der Bühne stehen, um ja, Botschaften zu transportieren, die ihnen wichtig sind?
Ja und nein. Ich finde durchaus, dass man in dem Fall eine gewisse Vorbildfunktion hat, dass man, dass es wichtig ist, über wichtige Themen zu sprechen, die anzusprechen, die vielleicht dadurch auch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Es ist aber genauso fein, man darf auch mal auf ein Konzert gehen, wo es nur ums Feiern geht und wo es vielleicht auch in den Texten, da darf es vielleicht auch mal ums Trinken gehen, gar kein Problem. Also deswegen sowohl als auch, Kunst soll unterhalten, Kunst ist frei, aber darf eben auch kritische Themen ansprechen und muss sie auch.
Eine Freundin von mir hat ein Interview geführt mit Alyssa Whiteglass und sie hat gesagt, dass wenn man Entscheidungen bewusst trifft, im Prinzip jede Entscheidung ein Stück weit Aktivismus ist. Würdest du dem zustimmen?
Also ich kann den Grundgedanken auf jeden Fall nachvollziehen. Aktivismus ist dann, wenn man aktiv gegen oder für etwas handelt und einen Gedanken bewusst fasst. Ist ein interessanter Gedanke, interessante Aussage, muss ich mal ein bisschen wirken lassen, aber kann ich grundsätzlich verstehen, was damit gemeint ist. Ja.
Du hast es eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass die Szene auch recht empfänglich ist für Botschaften. Hast du generell den Eindruck, dass die Metal-Szene oder die Metalcore-Szene auch offener dafür ist, für Dinge einzustehen, also wirklich selbst auch aktiv zu werden?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Sonst gäbe es das alles nicht. Also es gibt ja viele, viele Bands in unserem Genre oder auch viele harte Bands, die sich für sowas einsetzen. Eine meiner ersten Metalcore-Bands, als ich so da reingerutscht bin, war Heaven Shall Burn. Das hat mich schon immer fasziniert, wie man so krass für solche Thematiken einstehen kann. Die Szene ist dafür super empfänglich und die Leute haben da Bock drauf. Und das merkt man in jedem Gespräch, nach jedem Konzert, wenn man über solche Themen spricht, dass es den Leuten auch wichtig ist.
Und man sieht ja, Heaven Shall Burn ist eine super erfolgreiche Band. Oder ein anderes Beispiel, mein Lieblingsbeispiel immer, Gojira. Die sind ja, genau, ja die Headline, was weiß ich, wie große Festivals. Ne? Also man kann auch eine Message haben und man kann damit trotzdem erfolgreich haben. Man geht den Leuten, zumindest in der Metal-Szene, nicht damit auf den Sack und kann damit auch wirklich was bewirken.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben traditionell eine letzte Frage. Was ist dein aktuelles Lieblingslied?
Ich bin im Moment wahnsinnig großer Holding Up Sense-Fan, die ja gerade so ein bisschen am Kommen sind. Wahnsinnig, wahnsinnig geile Band. Und mein meistgehörter Song der letzten Monate ist von Holding Up Sense, A Crooked Melody.
Spannend. Meiner kam gerade gestern erst raus. Icy Stars ist eine Band, die vor vielen, vielen Jahren mal erfolgreich war und so ein bisschen den ganzen Metalcore auch geprägt hat, denke ich, zumindest in den USA. Und sie haben gestern einen Song rausgebracht, der heißt Are We Even, oder man schreibt die, das erste E mit einer 3, vielleicht heißt es Are We Three, wenn sie singen, aber Are We Even. Und ich finde das ganz spannend, dass sie in diesem Song sehr viel aufgegriffen haben, was so musikalisch los war in der Zwischenzeit. Damit irgendwie gezeigt haben, hey, das können wir auch und wir machen aber trotzdem unser eigenes Ding noch. Also eine ganz smarte Mischung.
Werde ich später mal reinhören. Icy Stars. Ja. Alles klar.
Dann euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Lukas, dir vielen Dank für das Gespräch, dass du auch so offen über deine andere Seite gesprochen hast. Nicht nur über deine musikalische Seite, sondern auch die aktivistische Seite. Und wie gesagt, Mandala kommt raus am 8. Dezember. 6 Songs. Hört rein.
Das ist richtig. Vielen lieben Dank.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.